Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Ja, herzlich willkommen, guten Abend, Freunde und Freundinnen, obwohl guten Abend weiß ich ja nicht, wann ihr das hört. Für uns ist auf jeden Fall später Abend und zu mir gesellt hat sich der Carsten Bresser und da freue ich mich besonders. Hi Carsten.
Hi Dennis, ja, ich freue mich auch. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich hatte das ja schon in einer der letzten Podcasts so ein bisschen angekündigt, dass wir mal hier so einen Branchen- und Szene-Insider haben wollen, der uns ein bisschen aufklärt, was da gerade abgeht, weil ich glaube, keiner kriegt es nicht mit. Das muss man mitkriegen. So viele Firmen strugglen ein bisschen. Unter anderem ja auch Rocky Mountain, wo du zufällig Geschäftsführer bist und ich auch schon sehr, sehr lange irgendwie so Teamfahrer, Ambassador und so. Und ist ein Thema, was uns ja hier alle bewegt. Und da dachte ich, ey, du bist genau der Richtige und geil, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, nee, danke nochmal für die Einladung. Und klar, ich gebe meine Kenntnisse, werde ich gerne weiter vermitteln. Und ja, die Situation ist im Moment natürlich für viele Firmen schwierig, teilweise großen Herausforderungen verbunden. Und ja, bei Rocky Mountain haben wir auch die ein oder andere Herausforderung. Aber okay, das werden wir sicherlich diskutieren noch.
Ja, ich glaube, das hat fast jeder mitbekommen. Ich habe auf jeden Fall viele Nachrichten bekommen, so, was ist da los, was ist da los? Am Anfang konnte ich auch nicht so richtig viel dazu sagen. Aber lass mal 25 Gänge zurückschalten. Wer ist eigentlich Carsten Bresser? Das finde ich ja noch viel spannender. Also ich kenne dich, viele kennen dich. Aber wir haben teilweise auch ein etwas jüngeres Publikum bei uns im Podcast. Und da kenne ich vielleicht nicht alle, vor allem, weil wir auch so eine Gravity-lastige Community haben. Und obwohl, naja, ist gelogen. Wir haben auch echt viel Gravel-Fahrer und ist eigentlich ziemlich quer gemischt. Egal, ich habe natürlich recherchiert. Ich gehe nie unvorbereitet ins Rennen. Apropos unvorbereitet ins Rennen gehen. Ich habe natürlich, wie sich das gehört, ein Bier am Start. Hot Seats, Cold Brews. Und ich habe gehört, du hast auch schon eins aufgemacht, oder?
Ja, ich habe auch ein Bier am Start. Ich komme ja aus der Pfalz, da trinken wir eigentlich eher einen Wein. Aber ab und zu trinke ich auch gerne ein Bier und das mache ich jetzt auch gerne auf.
Das ist sehr gut.
Das erinnert mich an eine schöne Zeit bei unserem Partner am Samerberg, dem Peter Brotschell. Der hatte mir das Bier mitgegeben vom Bike.
Oh, du trinkst ein bayerisches Bier quasi.
Genau, ja.
Ja. Ja, ich stecke ja noch voll im Dry January. Ich mache diesen Käse mal mit und trinke Clausthaler alkoholfrei. Völlig unspektakulär.
Ja, das, ich kenne das Dry January, aber ich habe dann das D ausgetauscht gegen einen Tee. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal probiert im Januar und es ist halt nicht gelungen. Also ich probiere weiter, 3 January.
Also ich ziehe es durch, ich warte noch auf den positiven Effekt. Ne? Man hört ja immer, da soll irgendwie die Haut besser werden und der Blutdruck wieder normal und so. Aber mein Problem ist, ich habe keine schlechte Haut und der Blutdruck ist auch normal. Deswegen weiß ich nicht, ob das für mich Sinn macht, auf Alkohol zu verzichten.
Ja, vielleicht schläfst du ja besser oder so.
Ja, nee, nicht mal. Egal. Mit 15 hast du dich aufs Rad gesetzt das erste Mal. Ich habe nämlich recherchiert und zunächst bist du Straße gefahren, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich habe angefangen mit einem Straßenrennrad hier in der Pfalz, jetzt wo ich groß geworden bin. Da gibt es schon eine Kultur der Kriterien des Straßenfahrens. Wir haben die Bölls-Brüder hier gehabt, die auch erfolgreiche Straßenfahrer waren. Und das war so für mich als Kind, waren das so meine Vorbilder. Ich habe Tour de France im Fernsehen geschaut und ich weiß noch, wie ich dann immer aufs Rennrad oder Tourenrad gestiegen bin und dann nach den Etappen selber Tour de France gespielt habe und das Hambacher Schloss, das ist bei uns so ein Berg, dann hochgefahren bin und hab dann Tour de France-Fahrer gespielt und so bin ich dann quasi zum Radsport gekommen.
Ah, cool. Udo Bölz, sagst du gerade, ich habe gelesen, du bist mit dem auch zusammen mal Cape Epic gefahren, ne?
Genau, ja, der Udo, der wohnt ja nicht weit weg von mir. Es gibt hier im Prinzip so eine Dreier-Kombo, das ist der Udo und dann der Karl Platt und ich. Wir wohnen in so einem Umkreis von 40 Kilometer und wir sind so eine kleine Clique und wir treffen uns ab und zu nicht nur zum Radfahren, sondern auch einfach so, um Bier zu trinken zum Beispiel oder einen Wein. Und ja, mit dem Udo bin ich schon viele Cape Epic gefahren, auch Transalp und genau, und es verbindet schon eine tiefe Freundschaft.
Ja, das ist cool. Ja, machen wir weiter. Dann bist du von der Straße aus Cross-Country-Rad. Ich glaube, das bietet sich dann auch an. Was war da der Beweggrund, wenn du sagst, warst eigentlich so ein Roadie-Fan? Warum dann doch Stollenreifen?
Ja, das war ja damals, also ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester, das war so Ende der 80er und da ist ja das Mountainbiken jetzt gerade erst entstanden, ne? Und dann gab es die ersten Mountainbikes dann damals von Centurion, weiß ich noch. Und ich wohne direkt am Pfälzer Wald, also ich bin groß geworden am Wald, am Waldesrand. Und dann gab es diese ersten Mountainbikes und ich war jetzt schon ein halbwegs vernünftiger Straßenradfahrer und dann hat man mir dann ein Radladen hatte mir dann angeboten, ob ich nicht mal so ein Mountainbike ausprobieren möchte. Und das hat mir natürlich gleich Spaß gemacht, weil, wie gesagt, ich war auch immer so gern im Wald unterwegs, bin ja da groß geworden. Ja, und dann ging das so los mit den ersten Rennen. Dann gab's ja dann, die kamen dann wie Sand am Meer, ähnlich vielleicht heute wie Gravel, so eine Entwicklung. Und dann bin ich mal eine deutsche Meisterschaft gefahren, da war ich dann auf Anhieb Elfter. Dann gab es damals die Firma Wieler und die hatte mir dann ein Angebot gemacht, ja, quasi umzusteigen und dann Mountainbiker zu werden. Und dann lief das so eine Zeit lang parallel mit dem Straßenrennsport und dann bin ich halt irgendwann so ganz umgestiegen, weil das Mountainbiken hat sich dann auch entwickelt. Es wurde immer technischer und man konnte dann nicht mehr so auf beiden Hochzeiten tanzen.
Ja, das ist richtig. Ich mag dein Understatement übrigens sehr. Also 1997 deutscher Meister, 2001, 2002 Bundesliga-Gesamtsieger. Also der Carsten, der kann schon treten, ne?
Ja, nee, das lief dann wirklich gut. Du hast gesagt, es ging eigentlich 93 los. Also ich bin 70er, 1970 geboren. Es ging 93 los. Da war ich dann auf der Europameisterschaft, war ich relativ weit vorne. Ich weiß gar nicht mehr so genau, Siebter oder Achter. Und dann hatte ich das erste Mal Lunte gerochen, auch jetzt international mal vorne zu sein. Und es war dann immer so ein Auf und Ab. Da war man ja gut dabei, man ja schlecht. Wenn ich mal ein gutes Jahr habe, dann habe ich das nächste Jahr dann mehr gefeiert als trainiert. Dann habe ich mich wieder zusammengerissen. Und dann bin ich wieder ein bisschen besser gefahren. Ich meine, wir hatten damals Einjahresverträge. Wenn es gut lief, hast du mal einen Zweijahresvertrag bekommen. Und man musste dann auch schon gucken, dass man Ergebnisse einfährt, dass man dann auch einen Vertrag wieder bekommen hat. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon davon gelebt auch, also mehr oder weniger so halb professionell. Und ja, der Durchbruch kam dann eigentlich so 97, relativ spät. Ich hatte auch keinen Trainer, musste mir das auch immer so ein bisschen selber beibringen und dann gucken, was funktioniert bei mir. Deswegen kam bei mir das alles so ein bisschen später, bis ich es dann mal kapiert habe, wie das dann läuft mit dem Gewicht, mit dem Training, mit der Erholungsphase. Eine Vorbereitung auf einen großen Wettkampf, wie das so abzulaufen hat. Dann war ich 27, ja, und dann mit 30 dann die Olympia-Quali geschafft. Dann war ich in Sydney. Die lief auch super mit dem achten Platz. Ja,
Ja.
2003 war ich Dritter bei der Marathon-Weltmeisterschaft. Die erste Marathon-Weltmeisterschaft, die es damals gab, war ganz neu. Hat damals noch in die Nationenwertung reingezählt, die dann entscheidend war, auch für die Olympischen Startplätze von der Nation. Genau, da war ich Dritter hinterm Thomas Frischknecht und dem Bart Brändtjens. War für mich auch ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, neben den
Ach, du
beiden
standst
Größen
mit
dann auf dem Podest
Thomas.
zu stehen.
Ach, krass, ja,
Ja, das war
Wahnsinn.
also wirklich ein Ergebnis, was eigentlich gar nicht viele wissen, irgendwie, weil es
Nee, das
damals.
wusste ich jetzt so auch noch nicht, ehrlich gesagt. Also Dritter habe ich jetzt auch rausgegoogelt. Aber mit Bart und Thomas Frischknecht auf dem Treppchen, da kriegt das nochmal ein bisschen eine andere Dimension.
Ja, nee, da war ich schon stolz drauf. Mit Bart war ich ja damals zusammen im Team T-Mobile. Das war mein Teamkollege. Wir hatten dann Platz 1 und Platz 3 und das war dann schon ziemlich erfolgreich. Ja, das war schon ganz toll. Ja.
Das Team T-Mobile, das war so ein bisschen parallel zum Rennrad-Engagement auch, was die Telekom hatte, oder?
Genau, ja, das Team T-Mobile, das ist entstanden bei den Olympischen Spielen in Sydney. Da ist ja dann bei so einem großen Ereignis, da ist ja dann sind ja auch viele Sponsoren dabei und muss sagen, damals der Lado Fumic, der hatte da einen Verantwortlichen von der Telekom kennengelernt in Sydney. Und bei denen ist so diese Idee entstanden, ja, wieso nicht eigentlich auch ein Mountainbike-Team? Ich glaube, die Telekom wollte damals auch so ein bisschen ihr Erscheinungsbild auffrischen und da mit Rennsportarten auch. Und dann kam eigentlich der Mountainbikesport gerade recht und wir waren eigentlich auch da sehr erfolgreich. Also der Lado war ja dann Fünfter und nicht Achter und das war für uns damals schon ziemlich gut, ja.
Ja, Wahnsinn.
Genau, und
Und
dann
das ging dann, glaube
2001 wurde
ich,
dieses Team dann gegründet.
ja, 2001, sagst du? Ja,
Genau,
stimmt. Da,
2001 wurde es dann gegründet, ja.
ja, und der, war der Karl auch da? Karl Platt im T-Mobile? Nee, ne?
Nee, ich war bis quasi bis 98, oder bis 99 war ich bei Bike Action, Rocky. Ich bin dann gewechselt. Weil Bike Action oder Rocky Mountain, damals mit dem Geschäftsführer und dem Inhaber Dirk Jans, der war mehr so Mountainbike-lastig, Transalp und all diese Dinge, ich wollte mich dann ein bisschen auf den Cross-Country-Sport konzentrieren. Da hatte ich die Rahmenbedingungen jetzt nicht so bei Dirk. Dann hatte ich gesagt, komm, ich gehe zu
Ja.
einem anderen Team. Das war damals aber noch bei Derby Cycle Focus, Marke Focus. Mit denen war ich dann bei den Olympischen Spielen. Und ich habe dann den Karl, habe ich dann dem Dirk empfohlen, als Nachfolger von mir, der war vorher bei Kona. Und dann hab
Genau.
ich gesagt, komm, nimm den Karl ins Team, der ist super cooler Typ, feiner Kerl, fährt auch gut. Und ja, der Karl war ja dann auch viele Jahre bei Rocky Mountain, der ist nie zu T-Mobile gekommen, sondern ich bin dann nach T-Mobile quasi wieder zurück, dann zu Rocky. Und dann bin ich nochmal mit dem Karl zusammengefahren.
Ja, witzig. Ich bin ja auch mit dem Karl zusammen ein Rennen gefahren. Das ist ja vorher ist er Downhill-Rennen gefahren. Das ist ja auch, da war
Ja,
der auch
stimmt, du bist
mega gut.
genau,
Der ist
ja.
ja deutscher
Ja.
Meister Junioren ist er gewesen und hat eigentlich
Ja,
jedes
genau.
Rennen gewonnen. Und dann auf einmal hat er gesagt, jetzt fahre ich Marathon und Cross Country und alle konnten das gar nicht verstehen, warum der sein Talent da so wegschmeißt. Aber gut, aus heutiger Sicht war die Entscheidung, glaube ich, ganz richtig. Ja.
Ja, ich denke auch, der Karl hat da vieles richtig gemacht. Und du hast ja dann später raus eigentlich viele Downhill-Fahrer oder Fahrer oder Fahrerin, die auch, sagen wir mal, mit dem Downhill oder mit dem technischen Fahren angefangen haben. Christoph Sauser, auch Nino Schurter, alle, die sind dann in den Cross-Country-Sport gegangen und die hatten dann natürlich auch technisch Vorteile gegenüber
Ja.
Straßenfahrern wie ich, die von der Straße gekommen sind. Da hast du dich dann schon anschnallen müssen, wenn die mal durch den Trail gehämmert sind, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf
Ja.
jeden Fall. Aber dafür hattet ihr die dickeren Waden, ne? Ihr konntet gut den Berg hochhämmern. So sagt man zumindest immer, ne? Die
Ja, gut, das konnten die
Straßenfahrer.
auch dann.
Ja, das stimmt, das konnten die auch. Ah, das wusste
Ja.
ich aber gar nicht, dass du dann auch schon so Mitte der 90er oder Anfang der 90er schon mit Bike Action Rocky Mountain verbandelt warst, ne? Weil du
Ja,
kennst den
also
Dirk ja
Bike
quasi auch
Action.
ewig und die Firma.
Ja. Also Bike Action, Rocky Mountain, das war eigentlich immer so eine On-Off-Beziehung bei mir. Begleitet mich eigentlich schon seit Mitte der 90er, ja, und auch ganz tiefe Freundschaften mit Dirk Jans oder auch dann dem Nachfolger, dem Christoph Göbel.
Ist wie so Fußpilz, ne? Immer wenn du denkst, es ist weg, dann kommt es wieder.
Genau, ja. Wobei es für mich jetzt nie unangenehm war, ich hoffe für die jetzt auch nicht. Ich war eigentlich immer gern da und habe mich immer gefreut. Also ich fühle mich schon irgendwo als Teil der Firma. Und auch von Bike Action und nee, das war schon, war, ich kann sagen, für mich auch ein Glücksfall.
Ja, voll. Also ist ja auch, ich fand es immer unheimlich, so also familiäre Atmosphäre immer da mit den Leuten bei Bike Action und vor allem Dirk, der hat ja auch so ein Händchen gehabt, alle immer so zusammenzuhalten und Feste zu feiern und Partys zu feiern und hat er immer so einen Spirit, kreiert, sowohl für die Mitarbeiter wie auch für die Fahrer. Das war schon immer speziell.
Genau, ich meine, der hat halt auch immer nach Typen gesucht, ne? Wenn du da warst, halt nicht einfach nur Sportler, der so austauschbar war irgendwie, sondern wenn du Teil von Bike Action warst, dann wusstest du auch, bist du irgendwo ein Typ. Ich meine, da waren ja tolle Sportler wie, was weiß ich, die Regina Stiefel und etliche, ja. Und das war auch schon irgendwo so ein Ritterschlag, wenn du zu dem Kreis gehören durftest, dann hast du gewusst, okay, kannst du jetzt nicht so ein totaler Nobody sein, ne? Und
Ja.
der Dirk hat dann die Leute immer genommen, wie sie auch waren und so. Und auch wenn es mal nicht so lief, hat er immer zu den Leuten gestanden und es war schon toll.
Ja, voll. Ja, und dann ist, ich sag mal, deine Radsportkarriere, die ging ja belegt weit, bewegt, nicht belegt, bewegt weiter mit vielen Transalp-Siegen. Da bist du mit dem Karl viel zusammengefahren, mit dem Udo. Also die, ich sag mal, die Liste ist lang. Du bist auch, wie gesagt, mit dem Bart Brennchens mal zusammengefahren im Transalp. Aber da, gut, das hatten wir ja schon geklärt. Da hast du vorher schon mit ihm am Treppchen gestanden und bist dann im Team T-Mobile zusammengefahren. Das hatte ich jetzt so ein bisschen als Highlight. Dachte, wie ist das, zusammen mit dem Bart im Team zu fahren? Aber ist ja dann
Ja.
Bullshit, weil haben wir schon, haben wir abgehakt quasi.
Ja, Transalp habe ich ja viele tolle Partner gehabt. Nicht nur den Karl oder den Bart und den Udo, sondern auch die Alison Seider, die Pia Sundstedt,
Ah ja,
mit der
Mix
Hanka
gab es ja
Kupf,
auch noch,
genau,
stimmt.
mixt. Mit der Hanka Kupfernagel bin ich Scape Abbey gefahren. Also ich hatte wirklich tolle und interessante Partner und Partnerinnen bei meinen Abenteuern da bei diesen Zweierrennen und ja, also ich möchte es nicht missen. Die schnellste Transalp war damals wirklich 2003, die ich mit dem Bart gefahren bin, wo er ja, er war ja Zweiter bei der Weltmeisterschaft Marathon, ich war Dritter und
Ja.
entsprechend schnell waren dann auch diese Etappen bei der Transalp. Das war irgendwie jeden Tag wie so ein Weltcuprennen und ja, das war schon Wahnsinn, ja.
Hast du mit dem noch Kontakt? Weißt du, was der macht? Der ist ja irgendwie so. Also ich habe ihn nicht mehr auf dem Radar.
Ich habe eigentlich einen losen Kontakt. Wir sehen uns ab und zu mal. Das letzte Mal beim Cape Epic vor 2 Jahren. Er fährt immer noch und hat ein sehr erfolgreiches Cross-Country-Team. Ist immer noch im Sport engagiert und ist ja auch Moderator bei Red Bull, wenn die Cross-Country-Rennen da übertragen werden. Das macht auch wirklich super. Ja, ist
Ach
also
cool.
sehr tief drin in der Szene.
Okay. Und wie lange liegt dein letztes Rennen zurück?
Ja, bei mir liegt es jetzt schon ein bisschen zurück. Also ich bin vor 2 Jahren nochmal Scape Epic gefahren. Da wurde ich eingeladen auch von einem ehemaligen Teamkollegen von mir, dem Manny Heimans aus Namibia. Der ist 50 geworden und dann hat er gesagt, komm Carsten, lass uns nochmal was zusammen machen. Und dann habe ich gesagt, ja, Manny, wieso nicht? Dann habe ich ihn besucht in Windhoek in Namibia, da hat er einen Fahrradladen mittlerweile. Recht erfolgreich. Dann haben wir noch ein bisschen zusammen trainiert und sind dann zusammen rübergeflogen nach Kapstadt und dann sind wir die Scape Epic zusammengefahren. Das war so unmittelbar nach dieser Corona-Pandemie. Das erste Mal wieder dieses Scape Epic und ja, hat auch super Spaß gemacht. Und seitdem habe ich jetzt eigentlich keinen Wettkampf mehr gemacht.
Reicht
Aber
ja
wer
auch.
weiß, vielleicht kommt mal wieder was.
Ja, wer weiß, wer weiß. Und dann jetzt, wie bist du denn dann vom Racing quasi? Irgendwann warst du ja weg vom Fenster, da haben wir dich ja nicht mehr gesehen bei Bike Action. Ich glaube, da hast du sogar einen Fahrradladen zwischendurch mal geschmissen, ne? Kann das sein?
Ja, genau, ja. Also gut, die Herausforderung für so einen Sportler jetzt wie mich ist ja natürlich dann schon dieser Umstieg in das Berufsleben. Der Mountainbikesport war jetzt nicht also der Sport damals oder zumindest mal für mich nicht der Sport, wo du dann finanziell ausgesorgt hattest nach der Karriere. Klar, ich habe jetzt nicht schlecht verdient, aber ich muss dann schon gucken, wo ich bleibe hinterher. Und der Umstieg, der fällt dann auch nicht so leicht. Ne? Du kommst von so einem selbstbestimmten Leben in so ein Schema rein, wo du dann von 8 to 5 dann deinen Job da hast.
Ja.
Und ich war ja dann auch schon Mitte 30 und dann dieser Umstieg, das war schon hart. Ne? Und ich habe dann, mein Vater hat ein Unternehmen, ich habe dann in dem Unternehmen erstmal angefangen, muss dann aber auch gestehen, ja, ich bin da gar nicht so reingekommen. Ich war noch so verbandelt mit der ganzen Radsportszene.
Das hatte mit
Da,
Rad auch nichts zu tun, ne, der Betrieb von deinem
hat,
Vater.
nee, hat gar nichts damit zu tun. Also ganz anderer Bereich, Industrie, also ja, industrieller Bereich.
Ja.
Und habe mich dann entschieden, auch mit meinem Vater gesprochen, ach, ich fühle mich da nicht wohl und ich muss zurück in den Radsport und hat dann auch Gönner, die dann gesagt haben, komm Carsten, wir machen zusammen einen Radladen, ich finanziere dir das und du kannst dann da das machen. Und ja, dann haben wir da, also hab ich dann ein Geschäft aufgemacht, das lief eigentlich auch ganz gut. Aber das, ich sag mal, der Laden an sich dann, habe ich mich dann irgendwie auch nicht so angekommen gefühlt. Und dann habe ich relativ bald ein Angebot von Dirk bekommen, zu Bike Action zu kommen, in
Ja.
der Funktion als Vertriebsleiter. Die hatten einen Vertriebsleiter damals gesucht, die sind relativ gewachsen. Der Dirk hatte ja damals auch noch andere Marken im Programm. Bike Action war ja eine Vertriebsgesellschaft, also jetzt nicht nur Rocky, sondern die hatten ja dann auch Evoque, Raceface und Easton.
Genau.
Und Rocky, und dann hat er dann Vertriebsleiter gesucht, hat mir da ein Angebot gemacht, und dann war das quasi so das erste Mal, dass ich dann wieder zurück in Business war, also so richtig dann in der Radindustrie. Ja.
Ja, dass man da wieder was macht, wo man auch Bock hat, ne?
Genau, ja. Ich meine, der Radhandel, wie es auch jetzt heute ist, ist schon ein hartes Geschäft, ist halt ein Verdrängungswettbewerb, und da ist auch nicht immer nur Spaß dabei oder so, sondern es ist schon harter Kampf. Aber natürlich hat mir das Spaß gemacht. Ich habe mich ausgekannt. Ich hab das ganze Umfeld gekannt, von den Händlern bis zu den Veranstaltern von den Events. Hab ich eigentlich da viele Leute gekannt, habe mich da auch wohl gefühlt, und ja, war schon toll. Ja.
Ja, cool. Und dann, ich sag mal, Bike Action als Importeur der Marke Rocky Mountain, das war ja schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wann der Dirk angefangen hat. Das war in den 80ern, glaube ich, ne? Die
Ende
Räder
der 80er hat er angefangen, ja.
Mitte der 80er. Und ich finde, dann irgendwann merkte man so, jetzt ziehen so ein bisschen dunkle Wolken auf, weil die Marke Raceface wurde ja von Fox gekauft. Da wusste man auch so, das kann nicht mehr ewig gut gehen. Dass Evoque irgendwann auf die Idee kommen würde, das vielleicht im Eigenvertrieb zu machen, hat man auch geahnt. Und dann hast du ja auch nur noch eine Marke. Und das war, glaube ich, auch der Zeitpunkt, wo die Firma Rocky Mountain selber auf die Idee gekommen war, Bike Action zu kaufen, um das Geschäft dann hier selber zu machen. Oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und in dem Zuge haben sie einen Geschäftsführer gesucht.
Ja, genau, das war, also da gab es dann schon einen Wandel bei Bike Action. Der Dirk ist ja dann ausgeschieden. Es gab ja zwei Gesellschafter, der Dirk ist dann ausgeschieden. Dann gab es nur noch den Christoph Göbel als Gesellschafter. Und Evoque hat dann den Deutschlandvertrieb selber gestemmt, was ja auch Sinn macht. Sie sind ja in München, haben dann dort das ganze Team und haben das dann selber in die Hand genommen. Bike Action, denke ich, hat da eine gute Aufbauarbeit auch geleistet, ein gutes Händlernetz geliefert, und der Kontakt ist auch immer noch freundschaftlich zu Evoque. Und genau wie du auch gesagt hast, Raceface Easton, die haben eine großes Europavertriebslager aufgebaut in der Pfalz, in der Nähe von Pirmasens, mit Foxgabeln zusammen. Und die haben dann auch das Geschäft dann selber gemacht. Und bei Rocky war es halt auch so, Rocky ist gewachsen in der Pandemie, und für die war das auch lukrativ, dann zu sagen, komm, wir gehen aus diesem Distributionsmodell raus, wir holen uns eine Tochterfirma mit Bike Action und bauen quasi dann den Europavertrieb dann auf. Ja, und genau, im Zuge dessen haben sie dann da einen Geschäftsführer gesucht. Und da kam dann mein Name ins Spiel, und ja, dann haben sie sich für mich entschieden, ja.
Und das war so kurz nach der Pandemie, oder? Würde ich sagen.
Ja, das war ja, also es war schon in dieser, da ging es gerade los mit der Krise.
Ja.
Es ist schon so 1,5 Jahre nach der Pandemie. Also ich bin es jetzt
Ja.
seit, es wird jetzt dann mein zweites Jahr im Juni. Genau.
Also man sah schon die dunklen Wolken am Horizont auf die Bike-Branche zukommen. Und dann hast du
Genau, da ging es
gesagt,
gerade los.
ich gebe mir das trotzdem. Den Job als Geschäftsführer, den nehme ich jetzt mal trotzdem an, weil das sind Schwierigkeiten, die kann man stemmen. Oder wie hat man das so bewertet? Ich meine, irgendwie lagen ja alle falsch.
Ja, genau. Es kam auch, ich sag mal, heute so im Nachblick, sagt man immer so, ja, naja, die Pandemie war ja schuld, da haben die Händler haben alle zu viel bestellt, und die Hersteller, die wollten alles schnelle Geld machen, haben zu viel bestellt und so. Und irgendwo auch selbst mit verursacht dann diese Krise, die wir im Moment jetzt erleben. Aber ich denke, das ist ein bisschen eine einfache Antwort auf ein komplexes Thema. Ganz so einfach ist es nicht. Da kamen jetzt viele Dinge auch aufeinander, ne? Also zum einen die Pandemie, die Lieferverzögerung, die dann kam. Dann darf man nicht vergessen den Ukraine-Krieg, der dann kam. Das hat zu dem Zeitpunkt auch keiner gewusst. Der hat dann eine wahnsinnige Inflation erstmal erzeugt. Die Energiepreise sind durch die Decke gegangen. Und die Leute haben angefangen zu sparen. Also es ist jetzt auch nicht nur Pandemie sondern es gab auf der einen Seite natürlich die Pandemie und die verzögerten Lieferungen dann der Hersteller, die in den Markt reingeschwommen sind. Und von der anderen Seite kam auf einmal der Ukraine-Konflikt mit den Explosionen der Energiepreise und der Inflation, die dann gekommen ist, die das Ganze nochmal verschärft, deutlich verschärft haben, die Situation. Und ja, jetzt befinden wir uns aktuell in dieser Krise, ne? Dann darf man auch nicht vergessen, gerade in Deutschland ist es ja so, ein Großteil der Fahrräder, gerade der teureren Fahrräder werden mittlerweile über das Bike-Leasing gekauft, ne? Und das betrifft natürlich auch Rocky Mountain, aber auch die ganzen anderen großen Marken leben viel vom Bike-Leasing. Und wenn natürlich du dann so eine Krise hast, speziell auch in der Industrie, in der Automobilindustrie, also in den ganzen Zulieferindustrien, ne? Dann werden natürlich Programme wie Bike-Leasing in diesen Firmen erstmal gestrichen. Ne? Du kannst ja nicht in die Kurzarbeit gehen und dann überall sparen und auf der anderen Seite ziehst du noch Programme durch, wie Bike-Leasing oder so. Also dann wurde auch in vielen Firmen dieses Bike-Leasing gestrichen, gab es dann nicht mehr für die Mitarbeiter und das trifft natürlich dann die Marken auch noch mal zusätzlich. Ne? Und ja. Ist schon eine harte Zeit gerade.
Ja, aber Bike Leasing war jetzt, glaube ich, Rocky Mountain nicht so stark, oder? Habt ihr da viel von profitiert?
Doch auch, also wir haben auch, klar, du musst natürlich immer die Preispunkte treffen, die im Bike Leasing gehen. Und unsere Räder sind auch teilweise drüber, aber
Ich wollte gerade sagen, mit
nichtsdestotrotz,
Preispunkten tut man sich
ja,
ja doch ein bisschen
nichtsdestotrotz haben
schwer
wir
hier
auch
und
viel.
da.
Ja, aber wir verkaufen auch viele Räder über das Bike-Leasing, ganz klar. Gerade E-Bikes beispielsweise gehen viele Räder über das Bike-Leasing.
Ja, und wenn wir jetzt nochmal, also ich glaube, so klar, da kommen total viele Faktoren zusammen, aber ich denke schon, der Hauptfaktor von allem war doch diese ultra gesteigerte Nachfrage zu Corona, die auch absolut nachvollziehbar war, ne, weil das war das einzige oder eines der wenigen Sachen, die du noch machen konntest. So, jeder hat gesagt, boah, jetzt, was mache ich denn jetzt? Sportverein hat zu, Fitnessstudio hat zu. Ja, Radfahren geht noch und Wandern geht noch. Also kaufe ich mir ein Fahrrad. So, da ist ja einfach so viel Nachfrage aus dem Nichts entstanden. Und ich glaube, in der Community ist so die Wahrnehmung, dass die Bike-Branche aber fast komplett durchgehend dann davon ausgegangen ist, das geht jetzt so weiter. So, die Jahre darauf wird es immer so weitergehen. Die Leute werden weiter wie die Bekloppten Fahrräder kaufen. Und ehrlich gesagt, so jeder war in Partystimmung, also logischerweise. Und eigentlich, wenn man so eins und eins zusammenzählt, muss doch jeder wissen, das kann nicht so weitergehen. Und trotzdem haben es alle gemacht. Das ist jetzt kein Rocky-Problem. Das ist ja quer durch die ganze Branche und trifft ja auch andere Branchen. Also ich habe es neulich mal angesprochen, hier in der Wohnmobilbranche geht gerade Ähnliches. Und da denkst du dir, also ist der Mensch so gierig oder was ist da falsch gelaufen?
Ja, wahrscheinlich ein Stück weit recht. Der Mensch ist gierig. Aber ja, ich denke, ich sag mal, weißt du, die Manager, die so unterwegs sind in der Radbranche, die sind nicht verkehrt, ne? Ich meine, ich will jetzt mich sicher nicht selber loben, also möchte nicht jetzt von mir sprechen, aber du hast. Wenn du jetzt da die großen Gruppen nimmst, wie Pon oder Axel oder die großen Marken Specialized oder so, also da sitzen schon kluge Köpfe drin, ja. Also gute Manager, ne, die ja auch viel Erfolg erzeugt haben, ne.
Voll.
Und Und die Leute sind nicht dumm, ne? Ich denke, die haben schon auch gute Forecasts und Forecast-Systeme, die haben da Strategien, und die Szenarien, die die dann planen für die nächsten Jahre, die entsprechen, glaube ich, schon jeweils mit den Informationen, die du zu diesem Zeitpunkt hast,
Ja, ist
entsprechen die
klar.
dann schon der Realität, ne? Und mein Sohn, der studiert gerade Wirtschaftspsychologie, ne, und von dem lerne ich dann unheimlich viel, ne, und der sagt mir dann, ja, du darfst jetzt aber nicht diesen Rückschaufehler machen. Klar, mit den Informationen von heute hättest du damals anders gehandelt, aber die Informationen hast du ja damals nicht gehabt und deswegen konntest du nur mit den Informationen, die du damals hattest, handeln. Und die Informationen waren jetzt damals so, dass eben der Händler diese Bestellung in der Vororder abgegeben hat, ne? Und gut, jetzt hättest du natürlich sagen können, das geht so nicht weiter, oder du hättest auch sagen können, da kommt unter Umständen eine Energiekrise und was weiß ich was alles, aber das hat man eben damals dann nicht gesehen und man hat eben diese Bestellungen auch von den Händlern oder auch von den Kunden hat man halt angenommen, ne? Und ja, im Nachgang hätte man wahrscheinlich sagen müssen, komm, Händler, bestell lieber nicht so viel. Aber gut, hättest du es damals gemacht, hättest du die Bestellung nicht angenommen, wäre zu einem anderen Anbieter gegangen, hätte dann gesagt, ja gut, dann bestelle ich halt da, wenn du mir jetzt das nicht liefern kannst, ne?
Ja.
Also es ist müßig und wie gesagt, ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass es da schon auch fähige Manager gibt und ja, klar, unterm Strich hätte man sicherlich da auch das eine oder andere verhindern können, aber ich weiß auch nicht. So besserwisserisch jetzt unterwegs zu sein, bringt, glaube ich, auch nichts.
Nee, das ist ja auch schwierig. Also man guckt ja auch immer rechts und links, so was machen die anderen und dann.
Ja.
Da orientiert man sich ja auch und will ja auch dann irgendwie nichts verpassen. Ich wollte ja jetzt auch keinem irgendwie sagen, er wäre blöd gewesen. Und wie du sagst, aus der Nachschau ist ja immer super leicht, Dinge zu bewerten, weil jetzt wissen wir, wie es gelaufen ist. Das ist ja auch in der Politik, finde ich, so spannend, ne? Also aus der Opposition Politik zu machen, ist ja ganz leicht,
Ja.
weil da musst du es selber nicht machen. Und so ein bisschen ist das ja jetzt so, wenn man im Nachgang dann sagt, ja, was waren die alle so dämlich? Andererseits, als die Leute im Laden standen und keine Räder kriegten, haben sie auch gesagt, warum sind die so dämlich und stellen uns hier keine Räder hin? Wir wollen doch Fahrräder kaufen. Und dann
Ja.
gingen die Preise hoch, weil natürlich die Nachfrage nicht mehr da war. Jetzt sind die Preise wieder im Keller und ja.
Ja.
Naja,
Klar,
und dann
das,
kommt
der
natürlich
Markt
noch.
muss sich jetzt halt erstmal bereinigen wieder, ne, ist klar.
Ja, da sind wir ja direkt, sind wir direkt beim nächsten Problem. Apropos bereinigen. Ein paar Firmen haben es ja schon gar nicht geschafft und kürzlich war ja auch in der Presse hier diese, ja, wie nannte es sich? Rocky Mountain ist insolvent, stand da, aber ganz so einfach ist es ja auch nicht. Ist ja kein deutsches Insolvenzverfahren in dem Sinn, sondern irgendwie so ein bisschen anders geartet, sodass, glaube ich, man nochmal ein bisschen aufatmen kann, dass es Rocky ja noch gibt, ne? Ist ja auch der operative Betrieb, der läuft ja noch.
Ja, Rocky gibt's noch und Rocky wird's auch weitergeben. Rocky ist eine Marke, die nicht einfach verschwinden wird. Die hat ja einen riesen Bekanntheitswert in der Mountainbike-Szene und steht für Qualität und Innovation. Und von daher bin ich ziemlich sicher, dass die Marke nicht verschwinden wird. Aber Rocky hat ein Verfahren angestoßen. Das ist das sogenannte CCAA-Verfahren in Kanada. Und das ist ein Verfahren, das dazu dient, eine Firma zu entschulden. Allerdings in der Eigenverwaltung, ne? Du hast ja auch in Deutschland, gibt es ja auch zwei Arten, eine Firma dann zu entschulden. Entweder, oder was heißt, zwei Verfahren, also du hast ja die normale Insolvenz und in der normalen Insolvenz ist es ja so, die Firma ist eben pleite und wird dann zerschlagen oder versucht zu verkaufen irgendwie und du hast ja als Geschäftsführer oder als Inhaber dann eigentlich auch nichts mehr zu sagen, ne? Und dann gibt es in Deutschland ja das noch eine Planinsolvenz in Eigenverwaltung, das heißt, du musst dann eine Prognose abgeben. Wie stellst du dir das vor, wie das weitergeht? Und wenn du so ein Verfahren genehmigt kriegst vom Gericht, Dann hast du eine positive Fortführungsprognose. Dann sagt ein Gericht, okay, wir akzeptieren, dass du das Verfahren hast und du behältst deine Firma und du redest mit den Gläubigern, wie es weitergeht. Und dann, wenn ihr euch dann geeinigt habt, dann läuft das Unternehmen weiter. Und dieses CCAA-Verfahren ist, sagen wir mal, ein ähnliches Verfahren. Also Rocky, kann man sagen, hat da ein Problem, ein Liquiditätsproblem. Und Rocky hat dann vor den Gerichten dort eine Strategie vorgelegt, wie sie sich vorstellen, dass das Unternehmen wieder auf gesunden Füßen steht. Und das ist von den Gerichten dort dann genehmigt worden. Und an dem Schritt sind wir jetzt also. Und ich sag mal, du hast ja als Firma viele Möglichkeiten. Also letztendlich haben die Firmen immer ein Problem, nämlich die haben das Cash-Problem. Und jetzt hast du halt Firmen wie Scott, da hast du dann, die suchen dann Investor und dann kriegen sie halt da eine Kapitalinjektion. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie viele hunderte Millionen das waren. Die haben halt kein so ein Verfahren gehabt, die haben halt den Investor gleich reingeholt. Und das hast du in anderen Radfirmen auch. Und Rocky, musst du dir vorstellen, ist ja im Prinzip ein mittelständischer Betrieb, Eigentümer geführt von dem Raymond Dutille, den der Raymond Dutille. Und der will natürlich sein Unternehmen jetzt nicht einfach aufgeben und verlieren, ja. Und er kämpft halt im Moment um sein Unternehmen und der hat eben diesen Schritt gewählt. Der hat eben nicht gleich gesagt, okay, ich gebe das ab oder ich gebe die Anteile ab, sondern der hat für sich entschieden, ich möchte erstmal den Weg gehen. Ich rede mit meinen Lieferanten und ich versuche das erstmal so hinzukriegen, ja. Und da versuche ich von meiner Seite das so gut wie möglich zu unterstützen, weil ich auch diesen Charakter von Rocky Mountain und diese Kultur von der Marke halt auch weiter unterstütze.
Aber wäre das für, wie soll ich sagen, wäre es nicht vielleicht auch schlau gewesen, einfach einen Investor reinzuholen und dann ist das Problem erstmal vom Tisch, so grob gesprochen?
Ja, ich will es ehrlich gesagt nicht so beurteilen. Ich sag mal, wenn du eine Firma hast in der Situation, und du hast da viel Herzblut reingesteckt und ich sag mal nicht nur Herzblut, auch in Form von Kohle halt, von Geld, ne? Und die Firma ist in so einer Situation, dann sind natürlich auch die Anteile von so einer Firma relativ günstig, ne? Und dann hast du vielleicht als Eigentümer jetzt nicht gleich das Interesse, dann zu verkaufen, weil natürlich der Preis dann auch nicht so hoch ist, ne? Und das muss dann auch jeder Inhaber von einem Unternehmen, egal ob das jetzt Radsport ist oder ein anderes Unternehmen, die müssen das dann für sich entscheiden. Und ja, und dann muss man
Also
das,
ist es
denke ich, auch
quasi,
respektieren.
ist das dann wie so eine Art Schutz, dass du nicht billig gekauft werden kannst? Kann man es so verstehen?
Ja, also die Firma ist erstmal unter dem Schutz. Du kannst gekauft werden. Es ist ja in der Eigenverwaltung. Also der Herr Dödel, der besitzt ja noch die Firma. Der kann die Firma jetzt verkaufen, wenn er das möchte. Aber der hat auch die Möglichkeit, die Firma zu sanieren und sich mit seinen Lieferanten zu einigen und dann behält er die halt die Firma. Ja, aber klar, die Option, in den Investor reinzuholen, oder auch die Firma ganz zu verkaufen, die ist natürlich immer da. Und die Investoren haben im Moment mit Sicherheit Interesse an Rocky Mountain, ne, weil es natürlich in so einer Situation dann eine Firma relativ günstig ist.
Ja, das ist so eine starke Marke, die man jetzt vielleicht günstig sich einkassieren könnte, ja, auf jeden Fall. Und aber jetzt mal für mich als hier blöden Radfahrer, wie saniert man sich denn im Moment in einer Phase, wo keiner Fahrräder kauft und die Lager voll stehen? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen, was es da für Ideen gibt.
Ja, das ist eine gute Frage und das ist dann eine wahnsinnige Herausforderung. Und das Erste, was die Firmen machen, sind Kosten runter. Ich meine, über die Dauer, wenn so eine Firma eine Zeit lang besteht, baust du natürlich schon einen Apparat auf, einen Kostenapparat. Und Natürlich müssen die Kosten erstmal runterhalten, ne? Und dann wird sich quasi gesund geschrumpft auf eine Größe, die dann eben machbar ist, ne? Es ist ja auch nicht so, weißt du, es ist ja auch nicht so, dass Rocky Mountain gar nicht mehr verkauft wird. Also der Bedarf, die Leute wollen ja noch Rocky Mountain fahren, ja. Die Marke ist noch beliebt.
Ja,
Wir
unbedingt.
gewinnen Tests. Wir haben jetzt einen Design Innovation Award gewonnen. Die Nachfrage ist da. Wir haben auch gute Vorordern. Also das läuft schon, ja. Wir haben im Moment das Thema mit dem wahnsinnigen Preisverriss, der natürlich eine Marktgegebenheit ist und die auch von den großen Playern vorgegeben wird. Klar, aber die Marke an sich, die hat die Mountainbiker wollen die Marke, die wollen damit fahren, ne? Und
Ja, voll. Also
das von
das
daher,
ist,
der
glaube
Verkauf
ich.
läuft schon, aber die Margen laufen nicht so. Marge bedeutet Rohertrag. Das heißt, du hast nicht mehr so viel Geld, um deinen Apparat zu bezahlen, und dann musst du natürlich dann da Sparmaßnahmen treffen.
Ja,
Ja.
sprich wahrscheinlich Leute entlassen und so unangenehme Geschichten wie sowas.
Genau, du bist dann im Prinzip als dann Verantwortlicher, bist du dann der schlechte Nachrichtenüberbringer, und
Ja.
du musst dann mit den Leuten sprechen, dann sagen, okay, wir können jetzt da kein Geld mehr ausgeben, ne? Und das ist natürlich eine undankbare Aufgabe, aber gut, der Remo Dithil, der hat mich natürlich auch eingestellt als Geschäftsführer, damit ich dann auch in den Krisenzeiten zu ihm stehe und nicht nur so ein schönes Wetter
Naja, klar.
Kapitän dann bin, sondern der zählt ja auf mich und verlässt sich auf mich, und ich habe ihm das auch versprochen, und indem ich mein Commitment für die Stelle gegeben habe, und dann mache ich das natürlich auch. Und ich meine, Dennis, das wissen wir ja alle, das betrifft dann Ambassadore, das betrifft Veranstaltungen. Ja, wobei ich auch sagen muss, wir haben auch viel Verständnis. Also es ist auch jetzt nicht so, wenn man dann mit den Leuten spricht, dass dann da großes Negativ ist oder so, sondern die meisten haben ja Verständnis auch.
Ja, ich glaube auch. Also wir hatten ja lange eine gute Zeit und dann muss man auch in einer schlechten Zeit zusammenhalten. Und ich habe das auch gemerkt, als die Pressemitteilung rausging. Ich habe super viele Nachrichten bekommen, weil ich meine, ich bin jetzt auch seit 18 Jahren irgendwie mit Rocky Mountain verbandelt. Und manche denken ja auch, ich bin Mitarbeiter oder so. Keine Ahnung.
Ja.
Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, was ist da los? Und wie geht's weiter und so fort? Und da merkst du, was für eine ungeheure Sympathie dieser Marke entgegenkommt. Und das ist ja auch dadurch bedingt, dass es sie einfach schon so lange gibt, dass sie Pioniere waren in vielen Bereichen und bis heute innovative, moderne, geile Bikes bauen. Und insofern bin ich froh, dass du hier ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmst und sagst, nein, die Marke wird es weitergehen. Und ich hatte auch kürzlich mit eurem Support hier, mit dem Jochen, war ich in Kontakt. Der war auch relativ unaufgeregt. Und was mich auch super gefreut hat, ich brauchte ein klitzekleines Ersatzteil. Und das war relativ kurz nach dieser Pressemitteilung, wo ich auch, wir hatten noch nicht gesprochen und so, ich wusste selber gar nicht so richtig, was los ist. Ich dachte mir, jetzt schreibst einfach eine Mail, du brauchst dieses Ersatzteil. Und das war 2 Tage später in der Post. Und dann habe ich mit Jochen kurz telefoniert und er sagte, nein, hier läuft alles weiter, alles gut, macht euch keine Sorgen. Und ich finde, das ist eine gute Botschaft, die man auch rausgeben muss an die Leute, dass der Laden einfach funktioniert. Also ich glaube, ich habe das Teil nicht innerhalb von 2 Tagen bekommen, weil ich der Dennis bin, sondern es funktioniert einfach. Da sind einfach die Leute, die ihren Job machen und auch mega Bock haben, den weiterhin zu machen.
Ja, also das operative Geschäft, das läuft ganz normal weiter. Man muss ja auch sagen, dass das Bike Action jetzt uns nicht betrifft, ne? Also Rocky ist in der Situation und nicht wir, ne? Und klar, wir müssen auch Sparmaßnahmen oder mussten Sparmaßnahmen einleiten, aber wir sind jetzt da nicht in so einer Situation. Und klar, das ist jetzt natürlich, es ist ja so, ich meine, viele können mit diesen, ich selber auch nicht, ehrlich gesagt, ich wusste nicht, was das CCAA-Verfahren bedeutet. Ich musste mich dann auch erst reinlesen. Rocky hat natürlich in Kanada, der Unternehmensinhaber, die haben ja extrem aufgepasst, dass das nicht durchsickert, dass dieses Verfahren jetzt eingeleitet wird, weil die natürlich wussten, Rocky ist eine Marke, die ist bekannt, und da muss eine saubere Kommunikation erfolgen, und wenn das sich dann da so durchschleicht, die Information, dann dann erzeugt es auch wieder Spekulationen und so. Und unterm Strich war es dann so, wir haben das auch relativ spät erfahren, vor der Weihnachtszeit. Dann kam die Weihnachtszeit, das Neujahr, da war dann eh relativ ruhig. Und jetzt haben wir uns auch erstmal da sortieren müssen, mussten dann genau rausfinden, was ist das überhaupt, haben auch mit Kanada gesprochen, wie sieht es aus und so. Und ja, von unserer Seite jetzt Bike Action, da ist da volles Commitment, auch von den Mitarbeitern. Und ich habe es auch versichert von meiner Seite. Volles Commitment, volle Unterstützung für die Marke und wir glauben da fest dran, dass das weiterläuft.
Ja, unbedingt. Und was so das Feedback von der Händlerseite? Da wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern, oder? Dass die jetzt sagen, oh, jetzt müssen wir uns aber mal umgucken. Sondern die Händler, die ich kenne, sind ja schon auch alle ziemlich Rocky-Fanat, so, ne? Die werden sicherlich auch dabei bleiben, oder?
Ja, also Händler so und so. Ich meine, man darf auch im Händler, die Händler, die müssen wirtschaftlich arbeiten, die haben auch eine Verantwortung, die haben Angestellte und die müssen auch gucken dann. Und natürlich ist so eine Situation auch eine Verunsicherung, erzeugt es dann im Handel und die Händler haben mir geschrieben, die haben auch bei uns angerufen, im Innendienst, beim Erik und beim Stefan Geist, der bei uns auch die Kommunikation leitet. Und wenn man das dann den Händlern auch erklärt hat, war das auch so, dass die das zum Großteil verstanden haben. Und wir haben da jetzt nicht mit großen Stornierungen zu kämpfen oder dass wir da fallen gelassen werden, sondern ich meine, der Händler, der weiß, die sind natürlich auch Branchenkenner, die wissen, wenn die haben ja dann auch andere Marken im Portfolio und die wissen dann, dass das bei den anderen Marken oft in einer ähnlichen Situation ist und die lassen uns da nicht fallen. Also das läuft alles weiter. Ne? Für uns ist jetzt wichtig, ja, dass wir auch wieder ins Tagesgeschäft übergehen, dass wir darauf achten, dass wir eine Präsenz zeigen, dass wir uns da nicht jetzt da wegducken, sondern dass wir in Social Media präsent sind, dass wir unsere YouTube-Channel pflegen, dass wir einfach unseren Fahrern, den Mountainbikern zeigen, dass wir halt da sind, ne, ganz normal. Und man braucht, ja, dass wir immer noch unser Love the Ride Motto weiterleben und dass das alles weiterläuft.
Voll. Und ich glaube, das haben wir auch schon gesagt, ist ja kein Einzelfall. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ich kenne, glaube ich, keine Firma in der Branche, die gerade, wo gerade die Sektkorken knallen. Geht ja allen irgendwie schwierig und ähnlich. Und ich glaube, was wir jetzt hier besprochen haben, ist natürlich schon speziell ein bisschen auf Rocky gewesen, aber eigentlich ist es grundsätzlich. Also die ganze Branche steckt gerade tief im Sumpf. Und die meisten, mit denen ich spreche, die sind aber auch optimistisch, sagen, das geht vorwärts. Muss es ja auch. Und ich bleibe auch bei meiner Meinung, das Fahrrad ist ein Zukunftsthema. So. Also das ist ja keine strukturelle Krise wie jetzt in der Automobilbranche oder so, die einfach viele Trends und Sachen verpasst hat, sondern ich sage mal, ist eine Krise mit Ablaufdatum und das müssen wir halt nur durchhalten, oder?
Genau, ich meine, da findet jetzt so ein bisschen eine Bereinigung statt. Da braucht man jetzt auch einen langen Atem. Das ist sicher so. Und der Radhandel oder der Fahrradmarkt, der erlebt sicherlich oft einen Wandel. Wir haben das erlebt mit dem E-Bike, mit den 29ern. Wir erleben das jetzt mit dem Gravel. Und auch wenn ich jetzt beispielsweise den Mountainbikesport beobachte, dann ist da auch ein Wandel. Das Cross-Country-Rad, das Hardtail, das verschwindet so langsam. Die Cross-Country-Rennen heutzutage, die sind technisch mittlerweile so anspruchsvoll, dass da schon Down-Country-Räder benutzt werden. Also da gibt es dann schon einen Wandel und da musst du auch immer gucken, dass du dann genau up-to-date bist mit deinem Produktportfolio. Und es gibt auch Unterschiede zwischen Nordamerika und Europa. Wir wissen im Prinzip, Rocky Mountain ist eine nordamerikanische Marke. Die sind vielleicht nicht immer ganz so competition-mäßig unterwegs wie wir. Bei uns entsteht jetzt in der Gravel-Szene entsteht diese Competition-Kultur. Da kommt ein Gravel-Race nach dem anderen. Und die Kanadier oder die Nordamerikaner, die sind vielleicht eher so, die fahren richtig Touren und gehen raus in die Wildnis und die verstehen unterm Gravel dann wieder was anderes wie wir und dann muss man sich natürlich auch immer abgleichen. Was haben wir für unsere Märkte? Was haben wir für die nordamerikanischen Märkte? Aber Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut und Rocky hat ja auch immer bewiesen, dass es da innovativ ist und auch Neuerungen gebracht hat und da immer am Zahn der Zeit ist, hat ja auch immer gute Sportler, Partner, Ambassadore, wurde dann ja auch von denen, wo du dann weißt, was in der Szene so gefahren wird und was, wo der Bedarf da ist.
Ja, aber ich glaube, was du gerade ansprichst, ist auch wirklich so ein deutsches Thema, ne? Dass die, oder vielleicht europäisches, dass hier so viel auf so Fakten geguckt wird. Wenn du dir auch so Magazintests oder Online-Tests anguckst, da ist immer Daten, Gewichte, wie lang ist der Reach, welche Winkel haben wir und. Da ist so ein Fakten-Runtergebete. Und wenn du dir Nordamerika, Kanada anschaust, da ist, boah, das Rad fährt sich super und damit habe ich Spaß und wir hatten eine tolle Ausfahrt. So, da geht es viel mehr um diese Emotionen und ums Erleben, als um dieses reine Faktenbashing, ob jetzt der Reifen 20 Gramm leichter ist als der vom anderen Bike oder so. Das finde ich schon
Gut,
spannend.
das ist ja auch eine Sichtweise, das kenne ich aus dem Sport auch. Wenn du dann immer die Trainingspläne bekommen hast, das musst du so und so machen und die Intervalle. Aber dieser Mindset ist natürlich immer vergangenheitsbezogen, ne? Also du siehst dann andere Räder, du siehst, der fährt den und den Rahmen mit der und der Geometrie, also brauche ich auch diese Geometrie. Und der fährt den und den Reifen, also brauche ich auch diesen Reifen, ne? Aber um richtig gut zu werden, musst du quasi in die Zukunft gucken und dann darfst du nicht immer gucken, was ist jetzt gerade so, ob jetzt als Sportler, da darfst du nicht immer gucken, was wird gerade studiert und wie muss man trainieren, sondern du musst auch neue Wege gehen, weil du willst ja besser werden als die anderen, ne?
Ja,
Und
genau.
als Radfirma musst du dann auch neue Wege gehen, auch wenn der aktuelle Stand vielleicht jetzt so ist mit den Geometrien und der Reifenbreite. Musst du dann vielleicht sagen und den Mut haben zu sagen, nee, aber wir probieren jetzt das und da ist vielleicht die Nachfrage jetzt noch nicht so groß, aber in 2 Jahren, wir sind der Meinung, das ist besser und dann machen wir das jetzt, ne? Und das ist eben Leistungsgesellschaft auch, ne? Und Wettbewerb, ne? Und der Wettbewerb lebt ja von der Verbesserung und da brauchst du auch den Blick nach vorne halt, ne? Und das hat Rocky auch eigentlich immer gezeigt, dass sie das machen, ja. Ob das jetzt mit dem Motor war, dass sie da gleich gesagt haben, okay, da versuchen wir jetzt das oder 27,5 Lauf damals, das 27,5 Standard kam von Rocky. Auch das Down-Country-Thema. Ich weiß kein anderes Rad, was vor Rocky da war. Das Element war, soweit ich weiß, das erste Down-Country-Rad. Mittlerweile haben alle Firmen irgendwie ein Down-Country-Rad.
Ja.
Und da hat Rocky eigentlich immer gezeigt, dass die da auch Innovation haben. Und das kommt natürlich auch daraus, weil es eine kleine Mannschaft ist. Ja, da ist es keine Aktiengesellschaft oder sonst was, sondern da ist natürlich auch die Wendigkeit da, diesen Weg dann zu gehen. Dann der Standort in Vancouver, direkt an den North Shore Trails. Der Wade Simmons geht da ein und aus. Die fahren dann über die Straße und probieren es dann halt aus. Ne? Ich meine, ich war ja
Ja.
da ein paar Mal. Das merkt man dann
Ja, ist
schon.
ideal. Ja,
Ja.
voll, voll. Ideal, ideal. Hey, das war sehr informativ, würde ich sagen. Also, ich bin ein Stück schlauer geworden. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zu sagen hast.
Nee, danke Dennis, dass du mir da die Plattform gegeben hast und
Ja,
freut mich auch.
unbedingt.
Und ja, ich hoffe auch, dass es die Zuhörer interessiert hat. Und ja, freue
Also ich
mich.
glaube schon, die Marken, die jetzt vielleicht verschwinden, auch wenn es schade und traurig ist, aber ich glaube, das sind immer welche, die irgendwo sowieso schon ein Problem hatten. Also sei es im Vertrieb oder im Produkt selber oder. Ich glaube, dass starke Marken auch durch so eine Krise kommen und ich für mich zähle Rocky 100% dazu.
Absolut und ja, ich bin da auch felsenfest von überzeugt, dass das weiterläuft.
So, genau. Und mit den Worten können wir, glaube ich, ins Bett gehen, oder? Und trinken unser Bierchen noch aus.
Trinken unser Bierchen leer, genau.
Hey Carsten, war
Alles klar,
super
Dennis.
cool. Hat mich mega gefreut. Wir sind alle schlauer geworden. Und ach so, sehen wir uns dieses Jahr irgendwo mal? Du hast gesagt, der Sparstrumpf ist natürlich ganz eng zu, aber ist irgendwas geplant? Events, Dealer-Events oder irgendwas mit Rocky oder Müssen wir dieses Jahr auf alles verzichten?
Nee, wir planen schon. Also im Moment fällt es zwar schwer, so Zusagen zu geben, aber
Ja.
wir planen auf jeden Fall. Wir planen in Willingen zu sein.
Ach cool.
Wir haben Freiburg noch auf dem Schirm, auch ein super
Super.
Festival.
Ja,
In
voll.
Riva werden wir wahrscheinlich nicht sein, da werde ich aber privat sein. Du wirst sicherlich auch in Riva sein, da werden wir uns dann sehen.
Ja, aber jetzt Riva ist gleichzeitig mit Freiburg, glaube ich. Das wird schwierig, wenn du bei beiden
Echt,
sein
ist es,
möchtest.
letztes Jahr war es nicht, da war es vorher, okay.
Ja, ich glaube, dieses Jahr ist gleichzeitig, wo die
Oder bist du
Freiburger
schon?
schon sagten, oh, schlechte Terminwahl, da kommen wir gegen Riva ja gar nicht an. Und so wie ich es gehört habe, können die sich vor Anmeldungen kaum retten.
Ja,
Freut mich für
Freiburg.
Freiburg und mal
Ja.
sehen, wo es mich hin verschlägt. Also ich muss ja auch mal gucken, wo der Kunde mit Auftrag droht und da bin
Ja.
ich. Ja.
Mit Sicherheit werden wir uns sehen.
Ja, super, finde ich gut. Also
Genau.
wir halten die Fahne hoch und dann wünsche ich dir eine gute Nacht.
Ja, wünsche ich dir auch, Dennis. Bis dann,
Bis
gell?
dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.